Mann, Alter, bin ich rum.
Ja,
ich bin schon eine halbe Stunde hier. Fehlgelaufen. So voll war ja noch nie im Vortrag. So, wollen wir anfangen? Meine Damen, meine Herren, wie sieht's aus, Herr Vorsitzender? Fangen wir an? Ja, natürlich.
Ich hätte es ja eigentlich nie für möglich gehalten. Ich war groß gestartet, damals mit 19. Raus aus der hessischen Kleinstadt und rein nach Berlin. Wildes Leben, wildes Lesen, alles Bürgerliche ging gar nicht. Nie wieder Reihenhaus mit Gärtchen hintendran. Das ganze Kleinbürgerliche war ein Witz. Dann schon lieber dritter Hinterhof in Pankow. Ofenheizung.
Einmal Quittengelee. 2 Euro. Wer bietet mehr als 2 Euro? Quittengelee für 2 Euro. 4 Euro sind geboten. 4 Euro zum ersten, zum zweiten. Bitteschön.
Aber wie es dann eben so ist. Das wilde Leben hinterlässt Augenringe. Und die will man eines Tages nicht mehr. Und dann ändert sich auch dies und das. Man wird älter, ein bisschen wenigstens, und gesetzter. Ein wenig zumindest.
3,50 Euro sind geboten. 3,50 Euro zum ersten, zum zweiten. Bitte schön.
Und hast du dich nicht versehen? Hast du Kinder, die du klasse findest? Bist verheiratet mit einer Frau, die ist auch super? Und das, was man früher Kompromisslosigkeit nannte, leuchtet nicht mehr ein und geht in sowas wie Humor über. Und dann bist du am Schluss, obwohl groß gestartet, Kleingartenbesitzer. So war das jedenfalls bei mir.
Eine Zucchini.
As the blackbird in the spring, near the willow tree.
Schrebers Garten.
Sad and piped I heard him sing, sing of Aurelie.
Glanz und Elend einer Lebensform.
Aurelie. Made of golden hair, sunshine came along with thee.
Feature von Michael Lissek.
Das ist ein Thema, das kann man gar nicht abhandeln in 1,5 und 2 Stunden. Auch die 10-fache Zeit, 20, undenkbar. Es ist ein Thema ohne Anfang, ohne Ende. Es ist unendlich.
Unsere Tochter ist ja 2005 geboren, im Sommer. Und wir haben immer überlegt, ein Garten wäre ganz schön. Aber eigentlich haben wir auch immer gedacht, es wäre relativ piefig, so einen Garten zu haben.
Ich kenne dieses Image. Ich habe die ersten, lassen Sie mich nachrechnen, 26 Jahre meines Lebens vermutlich selber an dieses Image geglaubt. Hab das auch so ein bisschen beschmunzelt, wenn es mir über den Weg lief. Hab mich aber auf diese ganze Sache einfach mal eingelassen. Und um es kurz zu fassen, Idioten gibt's überall.
Piefig, naja, so Gartenzwerge und gestutzte Hecken. So. Aber wir sind oft da durchgelaufen durch diese Gartenkolonien und fanden es relativ schön.
Es gibt vielleicht Idioten in einer kleinen Gartenanlage, die sich dann auch noch zusätzlich komische Dekorationen irgendwie in ihren Garten packen. Das ist dann noch so eine Summierung dieser Vorurteilsgeschichten. Es gibt aber überwiegend ganz normale Leute. Den Kleingarten als solches gibt es nicht.
Meine persönliche Meinung ist, dass die Zeit, wo wir Kohlrabis und grüne Bohnen anbauen mussten, weil wir sie gebraucht haben, die ist vorbei.
Ding, 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 on her cheek the rose was born, with music when she spake. In her eyes the rays of morn, with sudden splendor break. Aurelie, Aurelie, made of golden hair, sunshine came along with thee, and swallows in and swallows in the air.
Darf ich mir Ihre Aufmerksamkeit bitten? Bin ich gut zu verstehen? Ja? Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde, ich darf Sie im Namen des geschäftsführenden Vorstandes zu unserer 2. Jahreshauptversammlung dieser Amtsperiode ganz herzlich begrüßen und erkläre hiermit die Versammlung als eröffnet. Im letzten Geschäftsjahr haben wir 6 Parzellen neu verpachtet, womit wir unter dem Durchschnitt der letzten 8 Jahre liegen. An dieser Stelle möchte ich ganz besonders herzlich unsere neuen Vereinsmitglieder begrüßen und Sie bitten, insofern Sie denn anwesend sind, sich doch mal kurz zu erheben, wenn ich jetzt Ihre Namen nach Parzellennummern aufrufe. Parzelle 29, Frau Konstanze Fritsch, Parzelle 70, Familie Lissek-Wolf. Vielen Dank für Ihr Kommen und dafür, dass Sie sich so zur Schau gestellt haben.
Drei Geschichten von Paule und Grille. Erste Geschichte, Paule und die kalte Jahreszeit.
Bei Paule im Garten, da war im Winter schon eine türkische Flagge gehisst. Also, ach Mensch, schön, so Multikulti hier, also auch so diese Vorurteile, das ist eigentlich nur so deutsche Gartenkolonie, das ist so, und das ist ja schön, ne? Das ist eine türkische Familie, das ist auch lustig. Und dann kam raus, dass es der Garten von Paule war. Da habe ich mir überlegt, Mensch, habe ihn mal angesprochen, habe gesagt, ob er vielleicht da irgendwo eingeheiratet hat oder türkische Verwandte. Dann hat er gesagt, nee, Mensch, denk doch mal nach, im Winter hier die türkische Flagge, denk doch mal nach hier, Brüder klauen nicht bei Brüdern. Und dann hat er einfach nur diese türkische Flagge gehisst, damit da nicht eingebrochen wird, weil er davon ausgeht, dass Türken sowas machen würden. Er hat dann auch sonst eine spanische Flagge gehisst, aber auch nur, weil da dieser Veterano-Stier drauf war. Den hat er wahrscheinlich irgendwo mal bekommen, vielleicht bei Getränkkaufmann.
Infoblock. Geschichte des Schrebergartens. Akustische Museumsführung. Erster Teil.
Es ist so, dass die Kleingartenbewegung in Deutschland insgesamt 6 Ursprungslinien hat und eine davon ist eben die Schrebergartenbewegung. Der erste Schreberverein überhaupt wurde im Jahre 1814 in Kappeln an der Schlei gegründet. Das ist im heutigen Schleswig-Holstein. Man betitelt ihn heute als sogenannten Armengarten, weil halt auf kirchlichem Land den Bedürftigen dort die Möglichkeit gegeben wurde, sich etwas anzubauen, also sich selber ein bisschen die Lebensmittel aufzustocken. Dann als zweite Entwicklungslinie sind zu nennen die Gärten von Betrieben und Institutionen. Dann als dritte Ursprungslinie wären zu nennen die Gärten vom Roten Kreuz. Und das Besondere dabei war, dass sie dabei kinderreiche Arbeiterfamilien bevorzugt haben. Dann als vierte Entwicklungslinie wären zu nennen die Berliner Laubenkolonisten. Die sind so ein bisschen eigenständig anzusehen. Es war so, dass Berlin im Jahre 1871 Reichshauptstadt wurde und damit verbunden war ein starker Anstieg der dortigen Industrie. Und ja, daraufhin zogen viele Landbewohner in die Stadt, um dort Arbeit zu finden. Und das mit dem Arbeit finden hat dann auch gut geklappt. Allerdings war dann der Wohnraum knapp. Daraufhin haben sich verschiedene Gruppierungen dieser Arbeiterschicht zusammengeschlossen und haben dort gewohnt. Und natürlich haben die Leute dort gleichzeitig angefangen, auch etwas anzubauen. Also so die Vorstufe des Kleingartens. Also es war halt einfach überlebenswichtig, dass man dort ein Zubrot hatte. Es ging im Prinzip um Kartoffeln und Mohnrüben. Ne? Das war kein Ziergarten.
Ball der Gartenfreunde. Berlin, Januar 2009. Stargäste: Chris Roberts und Claudia Jung.
Meine Frau hatte mich mit profansten Mitteln geködert. Mensch, das kostet doch nur 200 Euro Pacht im Jahr. Und du kriegst eine Hängematte, einen Liegestuhl. Ich mach das mit dem Gärtnern. Denk mal, Sonne, ein Kühlschrank voll Bier und dann kommen die Freunde und wir können draußen Fußball-Europameisterschaft schauen, na? Und die Kinder, die können ja endlich mal laufen, ohne dass gleich ein Auto kommt. Guck mal, da drüben gibt's auch eine Familie. Die sehen doch nett aus, oder?
Also ich hatte mich hier mit meinen Nachbarn zeitweise mal, haben wir uns nicht so gut vertragen, denn ich hatte gehört, dass er auf seinem Dach war, hat Süßkirschen gepflückt und hat sie nachher verkauft.
Ihre?
Ja.
Also wir haben den Garten im Winter übernommen, das ging relativ schnell so, dann, dass wir den Garten bekommen haben von den Vorpächtern. Und dann kam so bei der Vertragsunterzeichnung, da kam dann raus, dass die Pächter davor mit dem Kind vermutlich auch weggegangen sind, weil sie Ärger hatten mit der Nachbarin.
Ich hab's von jemandem gehört. Ich hab's nicht gesehen, hat mir jemand erzählt. Dann hab ich ihn zur Rede gestellt und ja, ach, mein Vater wäre früher nicht so eng gewesen. Ich sehe das ein bisschen ernster und so. Jedenfalls haben wir eine ganze Weile nicht gesprochen. Und er hat immer geheizt. Gerade in der schönen Märzsonne oder die Herbstsonne. Und der hat ja alle drin gesteckt, den Ofen, was er erfunden hat. Da kamen die Wolken hier bei mir rüber.
Und die hat sich wohl immer beschwert und hat also richtig Terror gemacht über den Zaun. Und die wurde auch mal die Hexe genannt. Und die war ein bisschen so verwachsen und wirkt dadurch auch ein bisschen sehr, ja, vielleicht ein bisschen angsteinflößend über den Zaun. So.
Mir ist jetzt schon passiert, ich bin mit meiner Frau, wir sind nach Hause gegangen, weil wir es nicht ausgehalten haben. Aber zum Glück gibt es ja jetzt ein Gesetz, dass offene Feuerstellen in kleinen Gärten nicht mehr sein dürfen, sondern nur, wenn jemand Kleintierzüchter ist.
Der hat auch gleich gesagt, ich höre hier alles. Wissen Sie, ich höre hier alles. Alles hier, also das sage ich immer gleich. Ich sehe alles und ich höre alles.
Was ist das, was Sie da haben?
Na, unser Kleingartenplan.
Mit Namen?
Ja. Haben Sie den nicht gekriegt? Nein. Augenblick, noch ist der Bahnhof. Ach, hier ist Bahnhofsweg. Wo sind Sie denn? Wie ist Ihr?
Lissig.
Sie sind doch hier drüben. Hier ja. Ist Lieske. Sind Sie hier?
Von Drügalski. Das Ding haben wir übernommen von Drügalski.
Ach so, das ist Ihr Garten, ja. 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 Hier bin ich. Hm.
Sieht ja von oben aus ein bisschen wie Gefängniszelle,
ja,
ne?
Ja,
irgendwie
ja.
Gang und rechts und links. Ja.
So, Merit, wenn Sie ihn nicht im Garten haben, würde ich empfehlen, gehen Sie durch Ihre Kolonie, gucken Sie oder fragen Sie über den Zaun, Nachbar, haben Sie Meerrettich im Garten, der gibt Ihnen bestimmt ein Wurzelstück ab. Die werden übrigens nicht senkrecht eingepflanzt, sondern so, schräg, diagonal schräg, nicht so, so.
Die Geschichte von Herrn Fuchs, erster Teil.
Es war einmal ein Mann in Gifhorn, der hieß Fuchs, Name von der Redaktion geändert. Als man Herrn Fuchs fand, hatte er sich unter Strohballen versteckt. Herr Fuchs hatte sich nicht immer unter Strohballen versteckt. 30 Jahre lang hatte er für die Firma Volkswagen gearbeitet. Herr Fuchs war verheiratet, hatte zwei Kinder und Enkelkinder, mit denen er gerne ausgelassen spielte. Das Ausgelassen ist ein Zitat. Fuchs, sagen die Nachbarn, habe im Treppenhaus immer freundlich gegrüßt. Fuchs soll, sagen die Nachbarn, auf dem Weg zum Einkauf stets die Hand seiner Frau gehalten haben. Fuchs, das zeigen Fotos, hatte weißes Haar, einen Bürstenschnitt und stahlblaue Augen. Zumindest auf den Fotos, über denen kein Balken montiert ist. Das sind Dinge, die man von außen sieht. Innen aber sah es vermutlich, um nicht zu sagen offensichtlich, ganz anders aus. Herr Fuchs nämlich war nicht glücklich. Und besonders ausgeglichen war er auch nicht. Sein Leben sei eine Kette von Enttäuschungen gewesen, soll er einem Bekannten gesagt haben. Wegen Traurigkeit ging er in Frührente und kümmerte sich fortan verstärkt um seinen Kleingarten. Schlechte Idee. Fuchs beschimpfte dort nämlich, wie zum Zeitvertreib, seine Nachbarn links gerne als Scheißtürken und die Nachbarn rechts als Scheißpolacken. Woran man sieht, dass er tatsächlich nicht ausgeglichen war und sich irgendwie umstellt vorkam. Das lag vielleicht an den vielen Zäunen. Er stauchte ausgelassene Kinder zusammen, zeigte Falschparker an und griff auch gerne mal zur Säge, wenn ein Ast des Nachbarn auf sein Grundstück reichte. Das konnte nicht lange gut gehen. Und es ging auch nicht lange gut.
Wie es aber weiterging mit Herrn Fuchs, das erfahren wir später.
Hallo, darf ich doch mal bitte um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir möchten jetzt zur Krönung des Erntekönigs kommen. Ich freue mich, Gartenfreund Eberhard Opochlik von der Parzelle 55 am Bahnhausweg, also hier schräg gegenüber, begrüßen zu dürfen.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Gartenfreunde, es ist ja für mich eine Ehre, hier als König gekrönt zu werden.
Drei Geschichten von Paula und Krille. Zweite Geschichte. Kommunikation.
Ja, Paula und Dachdecker Krille, so sind die bekannt. Und die haben immer heftig gesoffen, kann man wirklich sagen. Also die waren immer von früh bis spät schon, hatten die einen wirklich einen im Kahn. Und Paula, der konnte eigentlich kaum laufen, der war immer schon richtig zu. Und die haben dann so eine... Das war ja wie vor 2-3 Jahren so relativ Mode. Da hatten viele so eine großen Tuten vom Rummel. So eine Plastiktuten, so eine Hörner, die man so vielleicht zum Fußball mitnehmen, ich weiß nicht. Und die haben sich dann immer gegenseitig rübergetutet. Haben sich dann so zum Saufen verabredet. Und dann ging immer so das Horn. Kam die Antwort. Und schon schlurfte Paula vorbei. Hat sich gerade so an den Zäunen lang gehangelt. Zu Krille. Und dann haben sie da gesoffen. Oder umgekehrt. Und Paula hat mich auch mal rüber gewinkt. Komm mal, ich hab hier weißen Rettich. Hat er mir so aus der Erde rupft rausgezogen. Der ist ganz scharf hier, schneidest du schön auf. Und dann mit dem Bier, wunderbar. Und dann hat er mir noch so ein Gewächshaus vermacht, so ein kleines. Habe ich nie aufgebaut. Das waren aus 1000 Teilen, Blechrahmen und Plexiglas. Wir haben bisher noch nie irgendwas im Gewächshaus vorziehen müssen. Irgendwie so, das wächst halt einfach so. Und wir haben noch ganz schöne Erträge bisher.
Ja, ich möchte noch mal kurz unsere Baumaßnahmen vom letzten Jahr 2008 ansprechen. Der Bocksprung wurde verlängert vom Lämmerweg bis zum Chinchillaweg, ferner Teile des Mildwegs und der Hang wurde komplett fertiggestellt. Das ist eine Gesamtlänge von ca. 350 laufenden Meter. Der Vereinsschuppen wurde mit neuer Dachpappe versehen, dank Dachi. Und teilweise wurden die Aushangkästen entfernt und erneuert. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Gartensaison. Dankeschön.
You ask me why I'm always teasing you. You hate to have me call you pretty baby. I really thought that I was pleasing you. For you just a baby to me.
Da müsste man erstmal aufklären, warum die Schrebergärten überhaupt Schrebergärten heißen. Machen wir das doch mal.
Ja, wenn ich richtig informiert bin, ist der Schreber, der hat mit diesem kleinen Garten mal angefangen. Das ist eine Person, das ist personenbezogen, der Name.
Wo steht denn, dass Schreber Gärten einrichten wollte?
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich habe sowas mal gelesen.
Es gibt keine einzige Schrift von Schreber, in der er den Garten fordert.
Infoblock. Geschichte des Schrebergartens, akustische Museumsführung, zweiter Teil.
Daniel Gottlob Moritz Schreber war Arzt und Orthopäde in Leipzig und hat sich vorrangig mit den Krankheiten und den orthopädischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Er hatte hier eine sogenannte Heilanstalt in Leipzig, relativ zentrumsnah gelegen, und musste relativ schnell feststellen, dass diese orthopädischen Probleme aufgrund der mangelnden Bewegung der Großstadtkinder zustande kamen. Ja, daraufhin hat er verschiedene Schriften und Artikel verfasst und kam halt zu dem Schluss oder zu der Idee, dass man doch Spielplätze in Großstädten, angefangen in Leipzig, anlegen sollte.
Schreber selber hat mit der Sache eigentlich nicht viel zu tun. Das ist ein Mediziner und Orthopäde in Leipzig gewesen, der, wie man aus verschiedenen Schriften ja auch weiß, zum Teil barbarische Methoden entwickelt hat. Es gibt entsprechende Bücher dazu. Und deswegen, weil das eben doch ein bisschen, wie soll ich sagen, schräg daherkommt, würde ich eher von Kleingärten als von Schrebergärten sprechen.
Schreber hatte nun die Idee, Spielplätze anzulegen und hat auch einiges dazu geschrieben, worauf man achten sollte, auf Größe und dass es doch einen Spielleiter dort geben sollte, der sich um die Kinder kümmert. Kam aber im Prinzip nicht mehr dazu, diese Idee auch noch umzusetzen, da er schlicht und einfach verstorben ist. Und also diese Idee stand, sie war publiziert, Schreber konnte sie nicht mehr umsetzen und 3 Jahre später wurde sie von einem Leipziger Schuldirektor, von Ernst Innocenz Hauschild, umgesetzt und es wurde ein Verein gegründet, eben mit diesem Ziel, einen Spielplatz anzulegen.
Stangenbohnen. 1,50 ist der Mindestpreis, sind heute von Erwin Wittel-Kroll höchstpersönlich gepflückt worden. Also, gebt euch mal ein bisschen Mühe. 1,50 mindestens. 2 Euro höre ich da. Bitte irgendwo mehr als 2 Euro. Stangenbohnen. 2,50. Jemand mehr als 2,50?
Es war dann auch ein schöner Sommer, der erste, den wir im Schreber oder besser, wie wir gerade gehört haben, Kleingarten verbrachten. Ich kaufte mir eine Hängematte und wir haben nicht nur das Endspiel Deutschland-Spanien bei Bier und Würsten im Garten geschaut. Die Kinder konnten laufen und mit den Nachbarskindern spielen, meine Frau wühlte in den Beeten und beäugte kritisch, was uns der Vorpächter hinterlassen hatte. Ich besorgte außerdem 2 Matratzen, damit wir auch mal im Garten schlafen konnten.
Die Nachbarn direkt neben uns, die haben uns auch viel geholfen. Ne? Also ein älteres Ehepaar, gerade bei der Laube, also die war völlig marode. Es hat dann durchgeregnet, durchs Dach haben wir erstmal abgedichtet. Und der Nachbar stand dann immer sozusagen am Zaun, mir über die Schulter gerufen, na, mach mal da noch ein bisschen. Na, machst du ordentlich, hast du Ruhe und machst du da noch ein bisschen. Guck mal hier, putzt du mal, hat mir ein Schleifgerät über den Zaun gereicht, Heckenscheren und also immer, wenn ich irgendwas gerade brauchte, war er schon da. Er hat also immer ein Auge drauf.
Unsere Nachbarn links, liebenswerte, immer werkelnde Rumänen in Badehosen und einem Husky-Hund, den meine Tochter gleich ins Herz schloss. Unsere Nachbarn rechts, deutsche Rasenmäher mit Antenne Brandenburg-Radioanschluss. Ärger? Keiner. Nur einmal flammte der Grill, den ich gerade anzündete, auf, und ich wurde von den Rasenmähern aufgefordert zu löschen. Jetzt, sofort.
Ich habe dann auch den Obstbaum mal das erste Mal runtergeschnitten, war dann da oben. Der hat mich dann irgendwie 3 Stunden oben in der Baumkrone gelassen mit der Heckenschere. Und hat gesagt, nee, der Ast muss noch runter, nee, der noch. Und da machst du noch. Nein, mach mal noch da, dann hast du Ruhe. Und dann, so ist richtig. Das ist aber am Anfang schon ein bisschen nervig, wenn da immer einer... Wenn man da so hockt und schnippelt, ja, dann mach mal links noch ein bisschen. Ja.
Ich nenne das Zivilisationskosten. Wenn man in einer Stadt wohnen will und nicht wie Weiland Thoreau in den Wäldern, dann gibt's nun mal den anderen hinter dem Gartenzaun. Stille ist da nicht. Man hört und riecht sich bisweilen. So ist das. Der Wald ist keine Alternative.
Weil in so einem heißen Sommer, ich dachte, bevor die nasse Jahreszeit kommt und bevor der Regen kommt, muss ich das fertig haben. Hab dann wirklich den Putz runtergekloppt und hab alles besorgt, im Baumarkt. Hab dann angefangen und er hat dann immer wieder über den Zaun, hier, mach mal hier. Und hat mir ein Schleifgerät drüber mit Verlängerungskabel. Dass er dann endlich fertig war und auch Regen angesagt wurde, hat er gesagt, guck mal, das Dach da oben, das hängt ja da, die Dachpappe ist ja lose an der Dachrinne. Musste machen.
Down in Dixie lives old Uncle Joe. Down in Dixie, that's the place to go. where you sure will hear some music grand, sweetest melodies in all the land, every night beneath the sun.
Er hat ja auch dann, hat er mich mal gefragt, ob er den Baum beschneiden kann. Und er sagt, ob er ein bisschen extra ab. Ja, ja, wenn du willst, kannst du beschneiden. Ich komme den einen Tag raus im Garten, hat er mit noch ein so eine Äste abgesicht. Und alt bei mir über den Zaun nicht müssen. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ja. Und hat dem Vorsitzenden gezeigt. Naja, haben wir es auch. Normalerweise, wenn er beschneidet, muss er es entsorgen. Dann haben wir den Kompromiss gemacht. Ich hab vom Vorsitzenden hier Laubsäcke gekriegt, ich habe das kleine entsorgt, das große Holz habe ich ihm wieder rübergeschmissen. Damals konnte er ja noch heizen und er hat das verheizt. Er hätte alles entsorgen müssen, ja.
Jetzt erfahren wir, wie es weitergeht. Die Geschichte von Herrn Fuchs. Zweiter Teil.
Es war einmal ein Mann in Gifhorn, der hieß Fuchs. Der war wegen Depressionen zum Wolf seiner Kleingartensiedlung geworden. Und beliebt war er nicht. Interessant, dass Herr Fuchs, obwohl nach seiner Pensionierung beinahe täglich in der Kolonie zu sehen, seinen Garten verwildern ließ. Naturgarten nannte er das. Als sein Nachbar ihn freundlich darauf hinwies, dass da doch mal gemäht werden müsse und das Unkraut schon durch den Zaun wuchere, da soll Herr Fuchs sehr laut geworden sein, worauf der Nachbar wenig zu erwidern wusste. Er, der Nachbar, brachte also große Platten an seinem Zaun an, damit das Unkraut bliebe, wo es hingehöre, bei Herrn Fuchs. Herr Fuchs aber soll so lange gegen diese Platten getreten haben, bis sie kaputt gingen. Ein Holzfällerhemd soll er bei dieser Gelegenheit getragen haben. Einmal hat meine Frau Brombeeren gepflückt, erzählte, als Herr Fuchs auf Fotos schon den Balken über den Augen trug, ein anderer Kleingärtner. Einmal hat meine Frau Brombeeren gepflückt und Herr Fuchs hat sie an der Schulter gerissen, dass die Beeren aus dem mitgebrachten Eimer fielen. Ich bringe dich um, wenn du meine Beeren pflückst, soll Herr Fuchs gesagt haben. Schön war das nicht. Eines Tages gingen die Hütten links und rechts von Herrn Fuchs Garten in Flammen auf. Brandstiftung ergeben die Ermittlungen, aber weiter kommt man nicht. Der Nachbar links, Hans K., bringt Kameraattrappen auf dem Dach seiner Laube an, aber auch das hält Herrn Fuchs nicht davon ab, Ärger zu suchen. Ihr habt euch mit dem Teufel angelegt, soll er Familie K. zugerufen haben, eines Tages. Ihr habt euch mit dem Teufel angelegt. Der Nachbar rechts kündigt seinen Garten. Der Nachbar links, Hans K., bleibt. Großer Fehler. Ball der Gartenfreunde.
Gartenerde, da ist ja was drin, nicht? Hunderte, Tausende, Millionen von Bakterien. 80 bis 100 Milben und Kleininsekten. Circa 120 Gliederwürmchen, circa 200 Springschwänze, circa 25 bis 30.000 Fadenwürmer, circa 700.000 bis 800.000 Einzeller, sowas wie Amöben, ca. 13 Millionen Algen, ca. 100 Millionen Pilzmyzele, also Pilzwurzeln, und etwa 130 Millionen Bakterien. Schon interessant, finde ich.
Es ist zurzeit nicht schwer, einen Garten in Berlin zu bekommen. Es geht das Gerücht, das auch gerne von den Vorständen des deutschen Kleingartenwesens gestreut wird, dass jetzt gerade eine Trendwende einsetze und junge und immer jüngere Menschen und Familien in die Gärten strömten. Aber das stimmt nicht. Nichts als Werbung. Der Altersdurchschnitt der Gartenbenutzer sinkt zwar, aber wirklich junge Menschen kommen nicht in die Gärten. Das wäre auch ganz gegen die Statistik. Die Bevölkerung wird älter und älter. Warum also sollte der Altersdurchschnitt der Kleingärtner sinken? Zurzeit liegt er bei knapp 60 Jahren.
Es wurde früher viel mehr angenommen, die Kinderfeste. Und war nur viel mehr die Erwachsenen engagiert. Ich meine, wir haben ja jetzt so viel weniger Kinder. Es waren ja früher viel, viel mehr Kinder. Es wurden ja auch früher die Gärten vorwiegend vergeben an Familien, wo Kinder waren. Ist aber jetzt ist man ja manchmal froh, wenn sie die Gärten loswerden, an Leute, die keine Kinder haben.
Gärten haben etwas Seniles. Sie sind nicht nur aus den Städten geschnitten, sie fallen auch aus der Zeit. Immer wenn ich im Garten auf die Uhr sehe, ist es später, als ich erwartet hatte. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Buddhismus für Arme.
Mein Vater ist einzigeboren und 79, Weihnachten war er, also 77, 78 war er. Mhm. Ja. Er hat auch hier seinen ersten Herzinfarkt gekriegt beim Blauparken. Hat er dann hier auf der Couch die Nacht verbracht und am nächsten Tag ging es ihm wieder besser.
Im weitesten Sinne ist ein Kleingarten innerhalb eines Stadtgebietes von der Stadt gefördert, deswegen die geringe Pacht, um die Leute durch die Aktivität im Kleingarten zu einem, die einfach, sagen wir mal, gesund zu halten. Es ist eine Subvention eines Fitnesscenters.
Drei Geschichten von Paule und Krille. Dritte und letzte Geschichte: Die Hexe und der Tod.
Und die wurde auch mal die Hexe genannt. In dem Sommer, da ging es ihr irgendwie relativ schlecht. Sie hatte ja immer starken Husten, dann kamen auch ihre Kinder, haben sich um sie gekümmert. Und man hört ja doch viel über den Zaun und da haben wir mal gehört, dass sie auf die eingeredet haben und gesagt haben, ach, geh doch mal ins Krankenhaus und du musst da mal hin. Und die hat gesagt, nee, geht nicht. Und die lag dann lange da auch in der Laube. Und dann, aber
also, kränklich.
Kränklich und war auch immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen desorientiert. Mhm. Haben wir gemerkt, dass irgendwie. Ich bin auch mal rüber, hab dann Laub gehakt, dann noch in dem Herbst da. Und hat gesagt, komm mal hier, mach mal hier ein bisschen. Und
hab ich gesagt?
Ja, komm hier, machst du schnell ein bisschen und so. Und dann habe ich da auch fast dreiviertel Stunde Laub gehakt und sie hat geschnitten. Ja, und Paule und Grille, die haben sich immer um sie gekümmert. Und dann ist sie auch relativ schnell gestorben. Mhm. Und die haben mir das auch nochmal erzählt, dann wie das wohl war. Die sind dann nochmal hingefahren in meinem Krankenhaus und hatten dann noch Blumen mitgebracht aus dem Garten irgendwie und sind dahin und da war es schon zu spät, da war ich schon tot. Ja, also irgendwann waren Paul und Grille auch sehr zerstritten und kamen dann auch nochmal, das ging mal so hin und her, die kannten sich wohl schon so aus Schulzeiten und dann war wieder Wintersaison und ja, als dann Frühjahrsaison war, hieß es dann plötzlich, na Mensch, Paul hat sich aufgehängt.
Ich bitte Sie, sich nur mehr zu erheben und für unsere verstorbenen Gartenfreunde eine Gedenkminute einzulegen. Im Namen der hinterbliebenen Nachbarn und Freunde danke ich Ihnen für Ihre Anteilnahme.
Geschichte des Schrebergartens, akustische Museumsführung. Dritter Teil.
Neben Schreber und Hauschild gibt es noch eine Person, die ganz entscheidend ist für die dann gärtnerische Hinführung des Schrebergartenvereins, und zwar Karl Gesell. Das war auch ein Leipziger Lehrer. Und dieser hat nun auf diesem ersten Areal des Schrebervereins begonnen, die sogenannten Kinderbeete dort, ja, sagen wir, einzuführen. Und wollte einfach auf diese Art und Weise die Kinder so ein bisschen an die Natur heranführen. Aus dem Grund wurden am Rand dieses Areals dort damals in der Parkanlage, sogenannte Kinderbeete angelegt. Ähnlich wie ein Schulgarten heute, sollten dort die Kinder selbstständig und in Eigenregie etwas anbauen, pflanzen, ernten, tralala, gießen. Ja, und die Eltern waren dann natürlich so clever und haben diese Beete so weit bewirtschaftet und sich noch mehr Beete dazugenommen, dass sie schon mächtig was ernten konnten.
Jetzt haben wir noch einmal Bohnen. 1,50 Bohnen. 1,50 sind geboten. Wer bietet mehr als 1,50? 2 Euro. Wer bietet mehr als 2 Euro? 2 Euro zum Ersten, zum Zweiten. 2,50. 3. Ich höre irgendwo 3 auf zwei Richtungen. Wer bietet mehr als 3 Euro? 3,50 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.
Hey. Unsere Kolonie hier ist im Großen und Ganzen eine gepflegte Kolonie. Ich bin früher mit meiner Frau öfter spazieren gegangen, auch in Richtung zu unseren alten Gartengrüben, Luisengärten. Und wenn man da hinten an der Bahn lang geht, da sind ja Gärten, die sind ja verwahrlost. Ich muss sagen, dass die Vorstände da nicht Obacht geben. Gut, die einen sagen, es ist eine Verwahrlosung, der andere sagt, es ist ein naturbelassener Garten, Ökogarten. Aber irgendwo bin ich der Meinung, muss eine Grenze sein. Man kann nicht alles wild wachsen lassen. Ein bisschen Kultur sollte im Garten drin bleiben.
Also es gibt diese Regelung der sogenannten Dreiteilung. Man auf dem gepachteten Gartengelände darf maximal ein Drittel Rasenfläche sein. Dann darf maximal ein Drittel Fläche für die Gartenlaube vorbehalten sein, diese aber wiederum auch nicht größer als 24 Quadratmeter. Und es muss mindestens ein Drittel etwas angebaut werden. Dieses Etwas ist jetzt immer so ein bisschen Auslegungssache des Vereinsvorstandes. In den neuen Bundesländern liegt die Betonung bei diesem Etwas auf Obst und Gemüse. In den alten Bundesländern ist es halt Auslegungssache und da gibt man sich auch schon mal zufrieden, wenn es denn Blumen sind.
Und es gibt immer wieder Fälle, wenn Sie in die Kleingartenordnungen reingucken, in denen Sachen geregelt werden, wo Sie sagen, das kann man auch regeln.
Ich glaube, 1,50 ist wohl Zaunhöhe. Sichtblenden sind wohl eigentlich nicht gestattet. Manche machen es. Ich meine, ich habe hinten auch so eine Schilfmatte, weil der Blick nach hinten nicht der schönste ist. Aber ich habe mich an 1,50 gehalten.
Um halt gewisse gesellschaftliche Strukturen, sagen wir mal, am Leben halten zu können, gibt es einfach Richtlinien und Regelungen und die sind nun mal da. Und da braucht man nicht beim Schrebergarten anfangen. Da gibt es, glaube ich, ganz andere schlimme Sachen.
Es wird hier ein bisschen locker gehandhabt. Sehen Sie, meine Hecke ist eigentlich viel zu hoch. Aber die wird toleriert. Sie haben die Gärten gesehen. Einige lassen ihre Gärten beinahe verkommen, sind zu faul, was zu machen. Einige sind sehr pingelig. Und man muss dann so ein. Und der Vorsitzende versucht ja da so einen Zwischenweg zu finden. Wer nun überhaupt nicht kleingärtnerisch nutzt, da wird immer der Zeigefinger gehoben, aber gemacht wird nicht, man lässt es laufen.
Das sind so kleine, ich würde sagen, in Anführungsstrichen, kleine Freiheiten, die man dort hat. Aber richtig, die man nur bekommen kann, indem man sich bestimmten Regeln unterwirft.
Nun zurück zum Jahr 2008. Wie angekündigt, habe ich zusammen mit der Gartenfachberatung an zwei Wochenenden, den 24. und 25. Mai und am 31. Mai und 1. Juni im Sinne des Bezirksverbandes als Zwischenpächter Gartenbegehungen durchgeführt. Wir mussten feststellen, dass es leider immer noch Gartenfreunde gibt, in deren Gärten keinem Passanten der Einblick gewährt wird, da die Einfriedung eine unzulässige Höhe erreicht hat. Ich bitte nun ausdrücklich diese Gartenfreunde darum, ihre Hecken wenigstens auf Zaunhöhe zu kürzen, wenn aus technischen Gründen die vorgeschriebenen 1,25 nicht einzuhalten sind. Wenn sich unsere Kleingärten rein äußerlich nicht von sogenannten Wochenendflächen unterscheiden, verscherzen wir uns den günstigen Pachttarif, den uns das Einhalten des Bundeskleingartengesetzes sichert. Wer noch Fragen zum Anbau von Nutzpflanzen, Obst, Gemüse, Kräuter etc. hat, kann sich gerne an unsere Gartenfachberaterinnen Frau Janitzki und Frau Wachsmuth wenden oder auch an meine Wenigkeit.
So, Estragon, mach mal Estragon. Ja, ein bisschen müssen wir da noch, ja, haben wir noch Zeit. Estragon ist nicht so interessant, ist auch eine ähnliche Indikation wie Sag doch mal, Estragon Dacunculus. Eine Indikation wie...
Ball der Gartenfreunde, Berlin, Januar 2009.
Könnt alles kaufen. Aber das, was Sie aus dem eigenen Garten holen, hat doch einen anderen Bezugswert. Das macht Sie doch so froh. Ich, der Kleingärtner, ja? So ungefähr, nicht? Kann man sagen. Kann man sagen. Also.
Ich habe, Senilitätsgefühle in der Gartenkolonie hin, Knaststruktur ihres Aufbaus her, ich habe einmal in einen ganz wunderbaren Saatgutkatalog geschaut und eine Menge daraus bestellt. Herausgegeben wird er vom österreichischen Verein Arche Noah. Und in diesem Saatgutkatalog finden sich wirklich hinreißende Dinge, die man sonst, so viel ich weiß, in keinem Gartencenter findet. Lemon-Basilikum, Samen von riesigen Chilis Marke Big Jim und die unglaubliche Reisetomate. Die ist so groß wie ein Apfel. Und ihre Zwischenmembrane sind dermaßen stark, dass man einen Teil der Tomate herausbrechen kann. Und der Rest der Tomate bleibt intakt. Reisetomate eben.
Kartoffeln haben wir auch gemacht, das mache ich auch jetzt noch. Das ist ja wenig Arbeit. Die kommen im Frühjahr rein, dann häufigst du sie an und dann wachsen sie. Und ich habe einen sehr guten Ertrag gehabt auf dem kleinen Stück hier. Ich komme bis nach Weihnachten mit meinen paar Kartoffeln hier.
Eine wichtige Sache in dieser Kleingärtnerei liegt in einer Auseinandersetzung mit Natur, die mir gleichzeitig vermittelt, wie zivilisationsgeprägt ich letztlich bin. Also mir zeigt, dass ich eben nicht der Naturmensch bin, der quasi behaart wie der Affe hier durch die europäischen Wälder tobt, sondern der über 2000 oder meinetwegen noch mehr Jahre zivilisiert, sich mit dieser Natur auseinandersetzt und dabei auch begreift, es geht nicht so, indem ich sage, jetzt gib mir mal einen Liegestuhl und dann lassen wir das mal wachsen und dann gucken wir uns das an, sondern ich muss eingreifen.
Der Saatgutkatalog von Arche Noah zeigt, Kleingärtnern kann, wenn es schon nichts wirklich Archaisches hat, doch etwas Anarchisches haben. Denn die Sorten, die da angeboten und auch häufig bestellt werden, sind solche, die der kapitalistische Markt aus dem Gebrauch geworfen hat. Die Reisetomate, das Zimtbasilikum, das sind keine gentechnisch veränderten, es sind historische Sorten, die seit Jahrzehnten in Minimengen angebaut wurden, aber die großen Saatgutfirmen haben verschwinden lassen. Lohnt sich nicht. Angebaut wo? In Kleingärten, Bauerngärten, hinterm Haus. Saatgut, das den kapitalisierten Markt überdauert. Unterläuft. Jeder Garten eine revolutionäre Zelle? Naja, aber spießig ist der, der Spießer sagt. Oder Beton ist, was man draus macht, finde ich.
Ich muss die Erde verbessern, ich muss schneiden, ich muss düngen. Das kann man auch wieder auf verschiedenste Art und Weise machen. Aber ich lerne etwas oder ich praktiziere eine Auseinandersetzung mit Natur, die mir praktisch in jeder einzelnen Phase immer wieder die Zivilisationsbedingtheit dieser Gartenkultur verdeutlicht. Das finde ich insgesamt für Gesellschaftsentwicklung, ja, das kann man eigentlich gar nicht überschätzen.
Ich habe auch immer gedacht, also ich mache das jetzt irgendwie, fände es auch schön, wenn die Laube so ein bisschen hutzelig aussieht und muss ja nicht alle so ganz gerade verputzt sein. Aber das ja, war dann auch schon so ein Ansporn, ich mache es jetzt richtig und habe dann... dann halt auch so Werkzeug da und man hat ja auch so Gartengeräte, die wir uns dann zu Weihnachten gewünscht haben und dann kriegt man mal so eine Heckenschere oder eine Rasentrimmschere, was es alles gibt. Wir haben auch mit dem Handrasenmäher angefangen, das ist ein wunderbarer sportlicher Ausgleich und da stand der Nachbar auch wieder an. Das kannst du nicht machen, kauf dir elektrischen und letztendlich haben wir jetzt auch einen elektrischen bekommen. Der wurde dann über den Zaun gestellt.
Wir sind keine Naturwesen, sondern wir sind Kulturwesen. Wir leben davon, dass wir unser Gehirn anstrengen und überlegen, könnte ich nicht eine rotere Rose haben oder könnte ich nicht einen schmeckenderen Apfel haben? Was mache ich denn? Und dann überlege ich, wie ich das hinkriegen kann.
Ich habe auch überlegt, da einen neuen Dachstuhl draufzusetzen und so, aber das sind alles Sachen, die kann man ja nicht. Also das sind so, überlegt man sich dann vielleicht, aber letztendlich die eigentliche Arbeit vor Ort, wenn man da mal so dran ist, ist wirklich, ja, ist Handwerk, ne? Und dann, wenn man es nicht gelernt hat, ja, und da merkt man auch schnell, wenn man es nicht richtig macht, dann hat man wirklich Probleme.
Es ist ja makaber, wenn Sie die Strukturformel vom Chlorophyll sehen. Das Zentralatom des Chlorophylls ist Magnesium. So, jetzt geht's ja weiter. Wenn Sie das Original sehen, die Strukturformel von Chlorophyll, und daneben halten Sie die Strukturformel unseres Hämoglobins, kriegt man fast einen Schreck wegen der Ähnlichkeit. Man glaubt es nicht, wie ähnlich wir noch der Pflanze sind. Genau. Der liebe Gott hat sich da komischerweise nichts Neues einfallen lassen. Es ist regelrecht makaber.
Aber zurück nach Gifhorn.
Die Geschichte von Herrn Fuchs. Dritter und letzter Teil.
Dass sie sich mit dem Teufel angelegt haben, soll Herr Fuchs gegenüber der Nachbarfamilie K. behauptet haben. Eines Abends bewies er es. Der Sohn der Familie K. war zu Besuch in der Kolonie und klönte mit Gartenfreund Heinz Müller, Name von der Redaktion geändert. Seinen Mercedes müsse er zur Inspektion bringen lassen, sagte Sohn K., und das werde bestimmt teuer, und da habe ich dir Brennholz mitgebracht. Dann ging Sohn K. von dann und Heinz Müller stapelte das Holz. Plötzlich hörte er Schreie und dumpfe Schläge. Heinz Müller ging in seine Laube und aß zu Abend. Am nächsten Tag wurden die Leichen der Familie K. in einer Parkbucht gefunden. Martin K., 33 Jahre, Hans K., 64 Jahre, Gisela K., 59 Jahre alt. Herr Fuchs wurde 2 Tage später auf einem Reiterhof entdeckt. Er hat die Tat mittlerweile gestanden. Das ist eine Geschichte, die in einer deutschen Kleingartenkolonie geschah. Das ist eine Geschichte, die täglich irgendwo anders in Deutschland genauso geschehen könnte. Der Kleingarten ist eine Kulisse, kein Auslöser. Vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Entscheiden Sie selbst.
Stangenbohnen, 2,50. Jemand mehr als 2,50?
So fein sind heute die Analysemethoden. Und je feiner sie sind, desto mehr kann man heute in Pflanzen erkennen.
Jedenfalls kommt jetzt der
Infoblock. Geschichte des Schrebergartens, akustische Museumsführung, 4. und letzter Teil.
Diese am Anfang genannten 6 Entwicklungslinien, die entwickelten sich irgendwann zu einem übergeordneten Dachverband. Also dieses Armengärten, Betrieben und Institutionen, und Rote Kreuzgärten und Tralala und Schrebergärten, die mussten natürlich relativ schnell feststellen, dass sie aufgrund ihrer vereinzelten Organisationsstruktur wenig auch gegen das Land machen konnten. Also die wollten natürlich auch gesetzliche Regelungen festgelegt haben, um ihre, ja, sagen wir mal, um ihren Wirkungskreis und auch um diese Flächennutzung festlegen zu können. Das hat sich ganz einfach geschichtlich entwickelt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach der Trennung der beiden deutschen Staaten in BRD und DDR, war es natürlich so, dass aufgrund des Wirtschaftswunders in der BRD viele Leute einfach nicht mehr darauf angewiesen waren, etwas anzubauen. Daraufhin wurden natürlich die Kleingärten in der BRD schneller zu einem Erholungsgarten, zu einem Freizeit- und Erholungsgarten. Da stand relativ schnell schon die Hollywood-Schaukel und der Grill und entsprechende Deko. Man war einfach nicht mehr darauf angewiesen. In der DDR hingegen war man einfach darauf angewiesen, spätestens mit dem Ende der 70er Jahre, wo es ein bisschen mit Export-Import schief ging und die DDR darauf angewiesen war, innerhalb der Staatsgrenzen eigene Produkte anzufertigen oder anzubauen, war es natürlich so, dass die Kleingärtner auch mit den mit ihren Ernten schon in die Pläne mit eingesetzt waren. Also man ging davon aus, dass das, was die Kleingärtner ernten, das ging ja dann in den Handel. Wo waren wir denn gerade?
Wir waren gerade bei Ost und West und dass die Ostgärtner abgeben mussten.
Also die mussten nicht offiziell aufgrund irgendwelcher Richtlinie abgeben. Aber die Gärtner konnten ihre Ernte in die damaligen HO Obst- und Gemüseläden bringen und haben dafür gutes Geld bekommen. Im Prinzip. Der ist 61 groß, wiegt maximal 55 Kilo. Ich schaff's nicht so laut, selbst die Treppe runter.
Ende des Infoblogs, Ende der akustischen Museumsführung. Ende der Sendung. Aber bleiben Sie sitzen.
Oh, honey, honey, bless your heart.
Schrebers Garten. Glanz und Elend einer Lebensform.
Honey that I love so well.
Feature von Michael Lissek. Es sprachen Bettina Kurt und der Autor. Im Originalton waren zu hören Katharina Hildebrand vom Kleingartenmuseum in Leipzig, Gerd Gröning, Professor für Gartenkultur und Freiraumentwicklung an der UdK Berlin. Außerdem Erwin Wittel-Kroll, Vorstandsvorsitzender, Eberhard Opuchlik, Kleingärtner, Kolonie Alte Ziegenweide, Berlin-Schöneberg. Und René Bartels, Kleingärtner und Leadsänger der Flying Barbers.
Ja, eine wunderbare A-Cappella-Gruppe. Wir machen das auch schon seit über 11 Jahren inzwischen. Und unser erster Auftritt war auch sehr schön. Das war hier in Schöneberg Süd, da an der Blanken Helle in so einer Kneipe. War ein 80. Geburtstag. Und wir standen vor dem Buffet in dieser Kneipe. Die Elektronikkasse piepte die ganze Zeit und hinter uns hing ein Spielautomat, der immer sein Demoband abspielte. Ja.
Konzeption, Text, Aufnahmen, Regie und Herstellung, Michael Lissek.
Honey that I love so well.
So, ja, und natürlich Vitamin C ist ganz wichtig, insofern nämlich, als es drei Lebewesen gibt auf dieser schönen Erde, die können kein Vitamin C bilden. Alle anderen können, alle Tiere können es. Drei können es nicht.
Katze.
Bitte?
Katze. Ist die Katze dabei? Nee.
Der Mensch, der Affe, das Meerschwein.
Eine Produktion für den Hessischen Rundfunk 2009. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg.